Also, liebe Freunde, es freut mich, euch wieder begrüßen zu dürfen und dass ihr so zahlreich sind. Wir werden jetzt mit den Halachot von Chanukka anfangen, in 2 Wochen, in weniger als 2 Wochen, in 10 Tagen ist Chanukka. Und daher fangen wir mal die Halachot von Chanukka an. Wie ganz viele andere halachische Werke findet der Kitzur Shulchan Aruch auf Shlomo Ganzfried, dass es wichtig sei, hier die Geschichte von Chanukka zu erwähnen. Rav Ganzfried macht es auch in anderen Hinsichten, dass er einiges über bestimmten Feste erzählt. Ja? Und das macht er hier ausführlich. Beweit Sheni, im zweiten Bet HaMikdash, Keshem Malcha Malchut Yavan, als die Griechen herrschten, als das Reich der Griechen herrschten. Kleines Kommentar. Heute sagt man eher Seleukiden, weil das Reich von Alexander dem Großen aufgesplittert wurde. Und nach seinem frühzeitigen Tod wurde es aufgeteilt. Und in jener Zeit herrschten in Israel die Seleukiden. Ein anderes Reich, ein anderes Splitterreich war für Israel auch sehr wichtig. Das war das Reich, das in Ägypten dann entstand. Das waren die Ptolemäer. Das war sehr wichtig, weil die Ptolemäer und die Seleukiden immer wieder miteinander oder gegeneinander Krieg führten und alle wollten Israel haben. Israel ist die Brücke, ja, zwischen wesentlichen Teilen der damals bekannten fruchtbaren Welt und alle wollten Israel haben. Und die Geschichte von Chanukka geschah, als Antiochus Epiphanes aus einem Feldzug gegen Ägypten, den er, glaube ich, verloren hatte, zurückkehrte und er musste seine Soldaten bezahlen. Gut, also bei Weitschenikisch Malchal Malchut nennen wir sie alle Javan, ja, nach dem alten griechischen Reich, als dieses Reich herrschte. Gazru Gezerot al Israel haben sie Erlasse auf oder gegen den Juden erlassen. Weitschenikisch Malchal Malchut Javan, als das griechische Reich herrschte, Gazru Gezerot al Israel haben sie Erlasse auf Israel erlassen, uvitlu datam, um ihre Religion zu hindern, eigentlich verschwinden zu lassen. Sie ließen die Menschen nicht Torah und lernen und Mitzvot erfüllen. Haben sogar widergesetzlich ihr Geld eingefordert, Uvivnoten und ihre Töchter. Aha, Töchter. Von was reden wir hier? Werden wir sehen müssen. Wenn ich Nesula und sie kamen in das Heiligtum hinein, Ufarzuvoprazot, und sie haben dort Öffnungen, sie haben dort Durchbrüche durchbrochen, wird im Uetataharot und das, was dort war, was rein sein musste, haben sie unrein gemacht. Wird Zarlem Israel mitnehmen, und es war Israel sehr bedrängt, also das jüdische Volk war sehr bedrängt wegen dieser Seleukiden. Ulchatzum lachatz gadol, sie haben sie sehr unterdrückt. Atcherichem alehem Elokei avoteinu, bis der Gott Allmächtige, unser Vorvater, sich ihnen erbärmte und Vehoshiamir hat sie erlöst, die Adam von ihrer Hand, Behitzilam und gerettet. Und die Kinder von Hashmonai, Hakohanim Agdolim, ja, die große Kohanim, sind siegreich geworden, Vaharagum, und haben dann diese griechische Herrscher, Kämpfer, was weiß ich, getötet. Woshiwat Israel Miadam, und sie halfen Israel von unter ihrer, von in ihrer Hand. Sie ernannten dann einen König von unter den Kohanim. Malchut Israel und das selbstständige Königreich Israel entstand wieder. Wieder gab es die jüdische Herrschaft, mehr als 200 Jahre, bis der zweite Bet HaMikdash zerstört wurde. Das ist die Hintergrundgeschichte. In jedem Fall zu Geschichte, wo Israel, als Israel siegreich wurde über ihre Feinde, Ve'ibdum, und hat sie zerstört, ja, das war am 25. Kislev. Wenn ich Nesula, sie kamen in den Hechal hinein, in das Heiligtum hinein, Tahor, sie fanden nur eine kleine Batterie, die reichte für einen Tag Mobilservice. Entschuldigung, sie fanden nur ein kleines Kruglein Öl, das reichte für einen Tag für die Menorah. Er war noch mit dem Siegel des Kohen Gadols versehen, so wusste man, dass er noch rein geblieben war. Es reichte nur, um die Menorah für einen Tag zu zünden. Damit zündete man 8 Tage lang. Bis man Oliven wieder gepresst hat, wo man hat reines Öl produziert. Und mit Nezer, und aus diesem Grund, haben die Weisen in jener Zeit verordnet, dass diese 8 Tage, die am 25. Kislev anfangen, dass sie Freudetage und Lobtage sind, Lobgesangtage sind. Wo man zündet abends die Lichter auf den Toren der Häuser, jeden Abend für alle 8 Tage. Zu zeigen und zu offenbaren das Wunder. Und diese Tage, die heißen Chanukka. Rotzelomar, eine Interpretation davon ist, bedeutet Chanu, sie ruhten, Chafé am 25. Shabiyom Chafé am 25. Chanu me oivehem, ruhten sie von vor ihren Feinden. Für Ordnung weiterhin, mit Nische bei Mimaele, Asu Chanakatabait. Man hat zu jener Zeit das Betamigdash wieder eingeweiht. Chanukatabait, Einweihung des Hauses. Shatzorim Timu, das verunreinigt wurde von den Bedrängern. Velachen, und deshalb hier schon es gibt, die sagen, Shemitzvah, also das ist wieder Chanukka. Aus diesem Anlass gibt es solche, die sagen, Chanukka. Es ist schon ein bisschen eine Mitzvah, mehr zu Chanukka zu essen. Wort und weiterhin mit Mishkan. Das hier, dieser Satz, ich bitte, da muss man ganz, ganz viel aufpassen, was hier steht. Das ist etwas Wunderbares. Das Werk des Mishkans wurde vollendet zu jener Zeit. Ich lese erst bis zu Ende, dann haben wir diesbezüglich ein Gespräch zu führen. Man soll erzählen, zu Hause der Familie erzählen, in Jana Nisim, diese Geschichte der Wunder, die damals geschah, unseren Vorfahren geschahen. Zum Beispiel kann man in Josiphon lesen. Das wird auch mal interessant werden. Und wir kommen immer hin. Es ist ein bisschen ein Inyan, es hat eine Bedeutung, aber nicht auf der Ebene, dass es eine Saudat Mitzvah heißt. Ella im Ken, es ist nur eine Saudat Mitzvah, im Ken um Rimba Saudat Shirot V'Tishbachot. Damit wir diese Mahlzeit zu einer Saudat Mitzvah machen, dann muss man dabei Lieder und Lobgesangen zu Gott sprechen. Erst dann wird es eine Saudat Mitzvah. Es ist nicht automatisch. Übrigens für jede Saudat Mitzvah. ומרבים בצדקה בימי חנוכה, מנגיד מאה צדקה צו חנוכה, כי הם מסוגלים לתגן בהם פגמי נפשו על ידי הצדקה. תעשי זה נהיין הצייט, ולכם מן מצדקה. די פילר נדה אייגנן זילה, זה אבידה גוד מהם כאן. וייחוד ללומדי תורה, העניים להחזיקם, אינס בזונדר איסט אס בדויטנט, ארמה תורה גלירתן, ארמה תורה לרנה צו אונדשטוץ. דאס איסט סעיף אלף, אין זה סעיף, עובדי מן זה, 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 möchte jemand hier was kommentieren? Also dann werde ich kommentieren. Wir haben schon über Malchut Yavan gesprochen. Man muss hier sagen, dass die Reihenfolge, dass hier ganz, ganz viel geschieht. Gazrug Zerot al Israel, es gab Erlasse, die Juden zwangen, damit die Religion zunichte geht und man ließ nicht Torah lernen und Mitzvot erfüllen. Und man hat sie ausgeraubt und ihre Töchter. Was ist das mit den Töchtern? Das ist so eine interessante Frage. Und dann gab es hier Parzubo Brazot. Man hat Durchbrüche durchbrochen. Was ist das hier? Das ist einfach Timur Tatarot, dass also die Dinge, die Tahor waren, Tamil gemacht haben, das lässt sich leicht verstehen. Das ist ein ganz viel. Es ist ein Riesenpensum. Wann haben Sie das geschafft? Der Gizushuanoch gibt uns einen Hinweis. Das Ganze hat gedauert. Zarlehemli Israel. Israel wurde stark bedrängt. Ulchatzum Lachatzgadol. Sie haben sie sehr stark unterstützt. Nein, sehr stark unterdrückt, nicht unterstützt, unterdrückt. Bis Gott schlussendlich sich ihren erbarmte. Und er hat sie erlöst. Das heißt, das Ganze dauerte eine Weile. Das ist nicht über Nacht geschehen. Und tatsächlich wissen wir von historischen Quellen, dass diese Angelegenheit ein paar Jahre gedauert hat. Wenn man die Geschichte, ich zeige mal hier eine kleine Sekunde. Ja. So, das ist, was ich sagen wollte. Judea was part of the Ptolemaic Kingdom of Egypt until 200 BCE, when King Antiochus III, the Great of Syria, defeated King Ptolemy V, Epiphanes of Egypt. Ja, also Epiphanes gab es mehr als einer. At the Battle of Panium. Das ist circa 35 Jahre vor Chanukka. Judea then became part of the Seleucid of English, Seleucid eigentlich auf Griechisch. Empire of Syria, King Antiochus III the Great, wanting to conciliate his new Jewish subjects, guaranteed their rights to live according to their ancestral customs and to continue to practice their religion in the Temple of Jerusalem. However, in 175, Antiochus IV Epiphanes, the son of Antiochus III, invaded Judea at the request of the sons of Tobias. The Tobiads, who led the Hellenizing Jewish faction in Jerusalem, were expelled to Syria around 170, also 5 Jahre später, when the high priest Chonya, and his pro-Egyptian faction wrestled control from them. The exiled Tobiads lobbied Antiochus Epiphanes to recapture Jerusalem. Das ist so die Geschichte. Dazwischen gibt es auch einen Krieg gegen Ägypten. Ja? Und es spielen hier also zwei Elementen eine Rolle oder drei Elementen. Ein Element ist, dass Antiochus seine Armee zahlen wollte und es gab die Schätze des Tempels, die gefallen ihm. Zweitens, er wollte nachdem dass es ihm nicht gelungen ist, das Reich dort auszubreiten, es zu stärken, wollte er es stärken, also seine Herrschaft stärken. Und drittens, die ganze Geschichte mit den hellenistischen Juden, die dort das alles. Schon ganz bedeutend, dass das Ganze fängt damit an, dass es Juden gab, die versuchen wollten, mit Hilfe der oberen politischen Herrschaft wie heißt das Judentum im besten Fall zu reformieren, eigentlich überhaupt das Judentum loswerden. Sie wollten eigentlich in den religiösen Institutionen, insbesondere im Bet HaMikdash, wollten sie die Macht haben und damit die Möglichkeit haben, alle führen ihnen Gefahr, insbesondere die Integration und die Assimilation in der hellenischen Kultur zu befördern. Das ist
Frage.
eigentlich die Hintergrundgeschichte. Ja?
Frage. Ist es nicht die Parallele zu Deutschland und Shoah?
Ja gut, es ist ein bisschen anders
Na,
ausgedrückt.
das sollte man nicht machen.
Ja, es gibt eine bestimmte Parallele, die aber sehr sorgt, man muss sehr, sehr aufpassen damit. Und
Naja, Liberalismus und genau versuchen zu sagen, wir sind genauso wie die anderen.
nein, es hat einen ganz anderen Hintergrund. Es hat einen ganz anderen Hintergrund, das kann man nicht vergleichen. Das ist
Okay,
historisch falsch.
ich dachte, dass.
Ich will
Nein, nein, nein.
Ähnlichkeiten und Differenzen hier schnell
Okay.
andeuten, weil es angesprochen wurde. Ähnlichkeiten, ja, vom 19. Jahrhundert, sogar im 18., noch vor, dass es Reformjudentum gibt, gibt es einen deutlichen Wunsch von bestimmten Elementen. Das ist belegt, das ist historisch sehr klar. Die wollten eigentlich in der Gesellschaft bestens integriert werden, sprich Assimilation. Für viele Juden hieß das, dass sie sogar bereit waren, sich taufen zu lassen. Nicht, weil sie plötzlich solche fromme Christen wurden, sondern weil sie Politiker und Notare und was weiß ich noch, Universitätsprofessoren und so weiter werden wollten. Und für viele andere Juden war die Taufe schon zu viel. Aber waren sie bereit, alles außer Taufe zu machen? Das Reformjudentum soll eine Art protestantisches Judentum anbieten. Also fast wie bei den Christen, nur ohne Jesus. Das bisher Ähnlichkeiten zu den Hellenisten. Wo es aufhört aber, weitere Ähnlichkeiten, ja, die Reformfreunde in verschiedenen Städten und Gemeinden versuchten eigentlich mit der Unterstützung, also die Unterstützung der Behörden zu bekommen, in der Hoffnung, dass sie so ihre Ideen durchboxen werden. Also soweit haben wir noch Ähnlichkeiten. Interessant ist, wo dann politische Machtwechsel kamen, als zum Beispiel die Regierung von Bayern mehr konservativ wurde, dann waren sie plötzlich mehr interessiert, um das Judentum, das altbewährte Judentum zu unterstützen und nicht eine Reformation aufzuzwingen. Also das sind auch alles belegten Dinge, dass es das alles gab. Wo die Differenzen kommen, ist, die Seleukiden haben keine Shoah veranlasst. Und es ist auch nicht so, dass gerade ein paar Jahre vor dem Krieg Reformgemeinden um Hilfe der Regierung fragten und um 5 Jahre später die Shoah da war. Das stimmt alles nicht. Das sind dann erhebliche Differenzen. Im 20. Jahrhundert gibt es einen wachsenden Antisemitismus, der natürlich seine Spitze in den Nazi-Zeiten im Holocaust kennt. Und dort gibt es natürlich erhebliche Differenzen. Da muss man auch noch aufpassen, dass wir nicht dazu kommen, um solche Theorien darzustellen und dabei den Eindruck zu geben, dass wir quasi prophetische Kenntnisse haben, die uns erlauben, genau zu wissen, weshalb etwas geschehen ist. Also da muss man schon dazwischen trennen. Im Fall von den Seleukiden ist es sehr klar, die Tobiats fragten um Unterstützung und das war einer der Gründe, nicht der einzige Grund, aber einer der Gründe, weshalb Antiochus Epiphanes das auch tun wollte. So, jetzt zurück zu
unserem. Aber man muss noch ergänzen, es gab ja viele Kriege und viele Fraktionen, es gab immer einen Wechsel in Jerusalem zwischen den Fraktionen. Mal gewannen die Ptolemäer, mal gewannen die Seleukiden. Und je nachdem, welche Partei gewann, desto brutaler gingen sie gegen die Gegner vor. Das war ein Hin und Her. Das waren fünf Kriege zwischen den.
Es waren mehrere Kriege. Die ganze Geschichte hat 20 Jahre gedauert. 3 Jahre war Jerusalem unter seleukidischer Besetzung. Aber bis eigentlich die Hasmonäim sich durchgesetzt haben, waren gute 20 Jahre. Das alles hat lange gedauert. Aber ich wollte jetzt noch zusätzliche Aspekte hervorheben. Was mir wichtig war, war zu zeigen eigentlich, dass in der Hintergrund hier ein Kulturkampf stattfand und dass dieser Kulturkampf nicht nur von den Seleukiden selbst ausgingen, sondern zum Teil eigentlich von jüdischen Hellenisten. Aber wenn wir das im Einzelnen anschauen wollen, dann muss man einen historischen Schiur, das können wir machen. Aber da müssen wir das ganz genau lesen mit allen Quellen und es kann viel Spaß machen. Nur es geht im Kizur schwer hinein. Nächste Sache, was ist Uviv Noten, die Töchter? Es gibt Quellen, die vorschlagen oder behaupten, dass ein Recht von Prima Nocta eingeführt wurde. Das heißt, dass der Herrscher oder die herrschende Klasse das Recht hatte, bei einer Hochzeit die Braut zuerst zu sich zu nehmen und erst nachdem, dass er sie zwang, mit ihm zu schlafen, konnte sie heiraten.
Das sind Quellen, aber was hat das für einen Zweck, wenn ich direkt nachfrage?
Die Erniedrigung der lokalen Bevölkerung. Es gibt sogar, es gibt ein, das kann ich mal zeigen, hier eine Sekunde. ein Dokument, das im Mittelalter entsteht. Das heißt Megillat Antiochus. Hier haben wir Megillat Antiochus. Das ist ein Midrasch eigentlich. Schauen wir mal, ob ich hier den Text finde. Megillat Antiochus, so, zu Purim gibt es eine Megillat Esther. Chanukka fand statt, als der Tanach schon geschlossen war. Das ist jetzt Megillat Antiochus auf Hebräisch übersetzt. Das ist eigentlich auf geschrieben wurde es auf Aramäisch. Aber hier haben wir die Megillat Antiochus. Es erzählt so, es ist im Stil von einer Megillah. Ja, weil hier bei mir Antiochus Melech Yavan, so an den Zeiten vom griechischen König Antiochus, Melech Gadol, Vechazakaya, Vetakif Bemshalto, Vucholam Lachim Ishmulo. Ja, hier werden Dinge erzählt. Eigentlich, was Megillat Antiochus ist eine Neufassung von den Quellen, die bisher bekannt sind. Ja? Was sind die Quellen, die dann bis dann bekannt waren? Insbesondere Sifrei HaMakabim, die Makkabäerbücher. Was ist das Problem mit den Makkabäerbüchern? Die Makkabäerbücher erscheinen in einer Zeit nach der Zeit des letzten Tanachwerkes. Chazal sahen in den Makkabäerbüchern keine heilige Literatur. Man kann das doch im Detail auch anschauen, wo die unterschiedlichen Einstellungen der verschiedenen Makkabäerbücher sind und wo sie eigentlich von, sagen wir mal, den normalen jüdischen Werken abweichen. Das ist auch an sich interessant, aber Chazal hatten Auseinandersetzungen bezüglich einiger der Bücher von Tanach, Auseinandersetzungen, die bis zur Zeit von Rabbi Akiva dauerten, was Teil des Tanach sein soll und was nicht. Insbesondere ging es um zwei der Megillot, Shir HaShirim und Kohelet. Aber Werke, die so spät sind als die Makkabäerbücher, die wurden im Tanach nicht zugelassen. Und da gibt es, die heißen Svarim Chitzonim, dagegen gibt es sogar ein Tabu. Es ist verboten, sie zu lernen. Rabbi Moshe Feinstein hat eine Tshuva, wo er sich die Frage stellt, was ist, wenn man jetzt einen Kurs macht und man schaut sich die Makkabäerbücher an, ist das jetzt ein halachisches Verbot oder nicht? Und er sagt, eigentlich ist nur verboten, es als heilige Literatur zu lesen, aber aus historischem Interesse soll es kein Problem sein. Allerdings heißt es Svarim Chitzonim. Es gibt auch noch andere Werke, die Svarim Chitzonim sind. Ich nehme an, einige hier im heutigen Shiur, ob nicht alle, haben schon von der Geschichte von Judith gehört. Die Geschichte von Judith ist eigentlich auch von einem der Sfarim Chitzonim. Und man staunt schon, dass eigentlich die Geschichte an sich traditionell zitiert wird, aber ohne das Buch Judith zu zitieren, weil das Buch selbst zu den Sfarim Chitzonim gehört. Also Megillat Antiochus ist eine neue Fassung der Geschichte, die in halachisch observanten Kreisen entstand. Man kann ihn als Art von Midrasch von Chanukka bezeichnen oder vielleicht nicht als, ich weiß nicht, ein Midrasch. Es ist aber im Stil von einer Megillah. Das ist, was Megillat Antiochus ist. Und eine der Geschichten, die erzählt wird, ich muss mal schauen, wo genau das ist. Ich glaube auch in Megillat, ich weiß nicht mehr, ob das genau im Megillat Antiochus ist die Geschichte, die als alternatives Startsignal für die Chanukka-Geschichte fungiert. Nämlich die Tochter einer der Makkabäer, ich habe die Geschichte in ein paar Orten gesehen. Ich habe jetzt vergessen, was die Quelle ist. Die Geschichte von der Tochter einer der Makkabäer, die heiraten sollte. Und als sie dann zu Chuppa kommt, zieht sie sich aus und sie kommt zu Chuppa splitternackt. Und dann natürlich ist die Familie der Chashmonim, der Kohen Gadol, Kohanim Gedolim, wie es hier stand, es waren ganz große Kohanim. Ob jetzt damit Kohen Gadol gemeint war oder nicht, ist eine Nebensache. Die sind schockiert, sagen, was machst du? Und sagt sie, aha, ihr macht euch Sorgen, wie ich angezogen bin, aber dass ich gezwungen werde, mit einem der Seleukiden zu schlafen, daran stört ihr euch nicht. Und das war dann so der Anstoß nach diesem Midrasch, dass sie anfangen sollen zu kämpfen. Ich sage alternativ, weil es auch noch die Geschichte gibt, wie sie erzählt wird von Chazal, dass in Modi'in die Seleukiden eine große Zusammenkunft organisiert hatten und gefragt haben, wer wird ein Schwein opfern? Und da gab es einen alten Juden, einen Hellenist, der hat entschieden, er wird der Freiwillige sein, er opfert das Schwein. Und genau da war unter dem Volk waren die Chashmonim und haben den Typ umgebracht, so gerade in der Menschenmenge. Und das war dann das Startsignal für den Kampf. Das heißt, es dürfen auch mehrere Startmomenten geben für einen Kampf, wann man entscheidet und wann man eigentlich anfängt zu kämpfen. Aber das sind die Geschichten, die so diesbezüglich erzählt werden. Und darauf weist er dann hin, Uviv Notehem. Was ist mit Ufarzuba Pratzot? Eine Pirza, einen Durchbruch im negativen Sinn, also nicht, was man heute Durchbruch in der Forschung nennt, sondern ein Durchbruch der Tabus und ein Durchbruch der Sitten, ein Durchbruch des Gesetz, gegen dem Gesetz und so weiter, kann metaphorisch sein. Das heißt, es ist nicht ein physischer Durchbruch, sondern das Brechen das Brechen von, ich glaub, sagt man eine Bresche auf Deutsch?
Eine Bresche schlagen.
Ja, Bresche.
Aber das ist so im Militär.
Fazubapratzot kann so metaphorisch eine Bresche sein. Ja? Gegen den Sitten, gegen den Gesetzen, gegen was weiß ich. Aber es kann auch wörtlich eine Bresche sein. Wo ist das eine Bresche wörtlich? Wenn man eine Mauer hat und die wird durchbrochen. Das geschieht ja jeweils, wenn eine Stadt belagert wird, irgendwann wird die Mauer durchbrochen oder die Toren werden gebrochen und so kommt das Heer hinein. Also was ist hier gemeint? Meinen wir hier das im metaphorischen Sinne gegen den Sitten und Gesetzen oder meinen wir das wörtlich? Und die Antwort ist, wir meinen das wörtlich. Rund um dem Bet HaMikdash, auf dem Tempelberg, gab es eine außer so einen Zaun. Und Archäologen haben sogar Plakaten von diesem Zaun gefunden. Es gibt ein Plakat auf Stein, ja, auf dem steht, bis hier dürfen nicht Juden kommen und nicht weiter. Und dieser Soreg, dieser Zaun rundum war also bis wo man hinein, Nichtjuden hineinkommen durften, weil Nichtjuden auch rege Bet HaMikdash besuchten. Und es gab Tore rundum des Tempelkomplexes. Und der Soreg war so ausgestellt, dass gegenüber dem Tor es nicht offen war. Und dort haben die Jevanim diesen Zaun durchbrochen. Also Ufarzuba Pratzot meinen wir sogar ganz, sowohl metaphorisch als auch ganz, ganz wörtlich. Dann habe ich eine Zeile hier gehighlightet. Ich habe gesagt, die Gründe für Chanukka sind, dass man am 25. Kislev geruht hat, dass man Bet HaMikdash dann wieder eingeweiht hat, aber auch, dass an diesem Datum Melechet HaMishkan vorbei war. Was ist diese Geschichte mit Melechet HaMishkan? Kennt jemand das? Es gibt einen Midrash, der sagt, dass wenn am Tag am Yom Kippur ist Moshe Rabbeinu vom Berg herabgekommen. Mhm. Am Jahr darauf hat man angefangen, Yom Kippur zu feiern. Und er kam mit der Nachricht, dass der liebe Gott am Israel so weit die Sünde vom Egel verziehen hatte, dass man jetzt ein Mishkan bauen wird. HaKadosh Baruch Hu kommt wieder in ihre Mitte. Und die waren sehr begeistert. Sie haben angefangen, wir haben Parashat Truma, man hat das Material gesammelt für Mishkan und Tzaveh, für Mishkan und für die Kleider der Kohanim. Wie in Parashat Vayakel Pekudesh steht, hat man das auch dann ausgeführt. Man hat gesammelt und gebaut. Und wann war das Material fertig? Nach einem Midrash war es eben am 25. Kislev fertig. Und das heißt, eigentlich ist Chanukka dann nicht nur das Fest der Wiedereinweihung von Bet HaMikdash, sondern das Fest der Vollendung der Arbeit des Mishkans, das allerdings nicht unmittelbar errichtet wurde. Man wartete bis Rosh Chodesh Nisan. Erst dann gab HaKadosh Baruch Hu Erlaubnis, um Mishkan aufzubauen, zu errichten. Das ist jetzt sehr, 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 sehr interessant. Warum ist das sehr, 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 sehr interessant? Man muss die Zahl sehr, die ich erwähnt habe, auch. Ich weiß nicht, wie viel Mal ich sehr gesagt habe. Warum ist das so interessant? Weil das bedeutet, dass der Kitzur offen ist, dass Chanukka ein Fest ist, das seine Bedeutung längst vor der Chanukka-Geschichte hatte. Und diesbezüglich möchte ich jetzt einen langen, prächtigen Schiur in 5 Minuten zusammenfassen. Das heißt,
Okay.
es ist, ich bin dem Thema ungerecht, ich mache eine Ungerechtigkeit gegen dem Thema. Allerdings könnt ihr den Shiur in Videoform, nach meinem besten Wissen, sicher in Audio, aber glaube ich auch in Video, auf meine Webseite finden. Dann habt ihr das vollständig. Es gibt verschiedene Fragen bezüglich der Chanukka-Geschichte. Eine sehr bekannte Frage ist, seit wann wir Chanukka feiern. Hier steht im Kitzur, wo haben wir das? Also in jener Generation haben die Weisen verordnet, dass man 8 Tage lang die Kerzen zünden soll. Die Chanukka-Geschichte ist uns aus den Makkabäer-Büchern bekannt. Die Chanukka-Geschichte ist uns, wir haben hier gesehen, Ein Josiphon, ist aus den Werken von Josephus bekannt. Die Chanukka-Geschichte ist bekannt. Nur in Josephus und im Makkabäer-Buch steht nichts von einem, insbesondere in Makkabäer-Bücher, es steht nichts von, also in beide, steht nichts von der Lakat Nerot Chanukka. Warum erwähnen Sie nicht, dass man aus diesem Grund die Chanukka-Lichter zündet? Ja, Chazal sagen, ja, das steht so im Rambam, das steht so im Baraj, das steht hier, Chachamim Shebotador, man hat das damals schon eingeführt, also was ist da geschehen? Und es gibt verschiedene Antworten. Ich möchte eine eigentlich sehr gute Antwort geben. Die habe ich von Rav Yoel Ben Nun gelernt, ein Hesder Rosh Yeshiva, der ein super Genie in Tanach ist. Und diese Geschichte, es ist sehr vieles drin. Im Makkabäerbuch und in den Makkabäerbüchern lesen wir, dass dass am 25. Kislev tatsächlich die Wiedereinweihung stattfand. Aber interessanterweise, dass die Seleukiden 3 Jahre lang in Jerusalem geherrscht haben. 3 Jahre lang war der Beit HaMikdash verunreinigt. 3 Jahre lang stand dort ein Götz zu dem Zeus gewidmet. Und interessant ist, dass die Entweihung des Beit HaMikdash am 25. Kislev geschehen ist. Und das ist jetzt etwas ganz, ganz Interessantes, denn wie wussten die Seleukiden, dass Chanukka am 25. Kislev sein wird, damit sie es am 25. Kislev entweihen? Und vielleicht möchte dann jemand
Interessant.
vorschlagen, nein, 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 nein. Es hat sich so ergeben, dass sie es am 25. Kislev entweiht haben. Und deshalb haben die Chashmonaim den Beit HaMikdash am 25. Kislev eingeweiht, um sozusagen die Schaden, die damals verursacht wurden, rückgängig zu machen. Das ist eine sehr gute Antwort, sondern in diesem Fall müsste man die Frage stellen, ja, und das heißt, sie haben gewartet. Warum wollten sie unbedingt warten bis am 25. Kislev? Wäre es nicht wichtiger gewesen, so schnell möglich Beit HaMikdash wieder einzuweihen? Das ist eine halachische Sache, wir haben Pflichten. Noch interessanter ist, dass das Datum vom 25. Kislev uns ein bisschen länger bekannt ist. Also ich werde mal das zeigen. Ups, Entschuldigung.
Hat 25. Kislev mit 25. Dezember was zu tun?
Vielleicht, vielleicht nicht. Das muss man sich überlegen. Eine kleine Sekunde.
Okay, warum legt man dann komische Sachen an? Von Weihfest auf Weihfest.
Warte. Du sagst sehr klugen Dingen, aber warte. Okay. Das ist das Buch Haggai, besteht aus 2 Kapiteln. Das sind Prophezeiungen, Bishnat Shtaim le Dariavesh HaMelech, im zweiten Jahr des Königs Darius, Bachodesh HaShishim, sechsten Monat, das heißt in Elul, ביום אחד החודש, ראש חודש אלול, היה דבר השם ביד חגי הנביא, אל זרובבל בן שלתיאל פחת יהודה, ואל יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול לאמור, אז גיבת אני פרופציון, an der weltlichen und geistigen Oberschicht der Judenheit in Israel am ראש חודש אלול. אוקיי? זאת אומרת, גם זה פרופציון. ודן, ביום 24 לחודש השישי, עם 24. כסלו, בשנת 2 לדריווש, עם צוויתן יער, gibt's noch, ja, gibt's noch noch weiteres. Das heißt, das war zu Slichot, haben sie das gemacht, ja? Slichot ist ungefähr eine Woche vor Rosh Hashanah, das ist hier. Dann, was ist der Inhalt? Bei Shvi, bei Srim Vechad Lachodesh, ja, dann kommen wir ein bisschen, das war am 24. gab es eine, 24. Kislev gab es eine Prophezeiung, dann im siebten Monat, Tishrei, 21. Was ist der 21. Tishrei? Hoshana Rabba, gibt es auch eine Prophezeiung. Und dann, wir sind fast mit dem Buch fertig, weil jetzt kommt, Be'esrim va'abal ha'chodesh ha'tshi'i, am 24. Tage des 9. Monates, Erev Chanukah, Bishnat 2 le'Dariavesh ha'advar Hashem al-Chagai Nevi Lemor. Es gibt eine Prophezeiung Erev Chanukah. Was ist hier los? Warum gibt es diese Prophezeiungen? Die Antwort ist, zur Zeit von Haggai wird Beit HaMikdash gebaut. Und man braucht einen Navi, der erlauben soll, dass das geschieht. Beit HaMikdash kann man nicht so einfach bauen ohne Navi. Man braucht einen Navi und man soll auch wissen, wann es einzuweihen, wann es zu bauen, wie sich vorzubereiten. Das ist die Aufgabe vom Navi. Ob man Beit HaMikdash auch ohne Navi bauen kann, ist eine Frage, die ich jetzt nicht ansprechen möchte. Ich bin hier einfach bei Sefer Haggai. Was ist also in Tishrei? Sagt er, wer ist da, der noch den ersten Beit HaMikdash gesehen hat? Ja, schaut mal, Gadol Yekvod HaBayit HaZeh Achron Min HaRishon. Der zweite Beit HaMikdash wird noch schöner und prächtiger sein als das erste. Gott wird schon sorgen, dass alle Reichtümer hier kommen werden. Es wird genug Geld geben, um das aufzubauen. Früher, was haben wir früher? Wir haben ein Startsignal, um Material zu sammeln. Die sammeln Material Elul, Tishrei, Marcheshvan, Kislev. Mitte Kislev haben sie, das ganze Material steht schon bereit. Am 24. Kislev hat der Prophet eine Prophezeiung, die er vermutlich am nächsten Tag vermittelt. Ja. Und diese bezieht sich auf, ihr wollt jetzt ein Beit HaMikdash bauen und ihr wollt erfolgreich sein, jetzt müsst ihr verschiedene Sachen tun, damit es erfolgreich gebaut wird. Das heißt, am 25. Kislev hat man angefangen, Beit HaMikdash zu bauen. Jetzt möchte ich fragen, wie wusste Haggai und wie wusste Zerubbabel und Joshua ben Shaltiel, wie wussten die, dass 300 Jahre später, 200 Jahre später, 250 Jahre später, Chanukka gefeiert wird. Ich hatte ja keine Ahnung. Wie kommt man drauf? So lange vor Chanukka, um zu Chanukka etwas einzuweihen?
Das ist kein Zufall.
Was ist die Antwort?
Es geht nicht um Chanukka, es ist was anderes.
Ich will sagen, es geht um Chanukka. Und ich werde direkt erklären, warum. Und dieser Midrash, der vom Kitzur zitiert wird, dass der Mishkan am 25. Kislev vollendet wurde, ist ja auch komisch. Also der Midrash alleine könnte man vielleicht noch anders erklären. Aber wenn ich den Midrash im Lichte von, weil der Midrash wusste ja, was hier im Chagai steht, wenn ich den Midrash im Lichte von, was hier im Chagai steht, lese, dann heißt das, dass der 25. Kislev für den Mishkan wichtig war. Was hat man vollendet? Man hat ja noch nicht den Mishkan errichtet. Man hat die Vorbereitung fertig gemacht. Man musste ihn noch errichten. Also Chanukka ist der Tag, wenn alle Vorarbeit vom Mishkan vollendet wurde. Chanukka ist der Tag, wenn das ganze Material für den zweiten Beit HaMikdash fertig war. Man war bereit anzufangen zu bauen. Chanukka ist der Tag, an dem die Seleukiden den Beit HaMikdash weit haben. Alles dreht sich um diesen 25. Kislev. Wo kennen wir den 25. Kislev noch? Die Antwort ist, es gibt den 25. Kislev auch, oder Chanukka in der Mishnah, nicht für die Gesetze von Chanukka, die gibt es in der Mishnah nicht, aber es gibt in der Mishnah Aspekte, die mit Chanukka verbunden sind, und auch Halachot, wo Chanukka inzidentiell erwähnt wird, und insbesondere die folgende Halacha. Es gibt eine Halacha, dass man jährlich in Israel die erste Früchte, der Bauer, der die sieben Gewächse, landwirtschaftliche Gewächse, mit denen Israel gesegnet wurde, der das auf seinem Feld einpflanzt und züchtet, die erste Früchte in der Saison, die wachsen, die soll er markieren. Man nimmt ein rotes Bändele, damit es sichtbar bleibt, tut das rund um diese erste Früchte, die erscheinen. Und wenn sie dann reif sind, dann bringt man diese festlich nach Jerusalem, zum Bet HaMikdash. Und hier ist das kleine Problem. Was sind die sieben Arten? Eretz, Chita, Osora, also Weizen, und Gersten, wir haben Trauben, Granatäpfel, Datteln, Feigen und Oliven. Das Problem ist, dass nicht alle gleichzeitig reif sind. Bis wann kann man Bikurim bringen? Die Antwort ist, dass die allerletzte Zeit, um Bikurim zu bringen, wann ist? Zu Chanukka. Warum zu Chanukka? Weil Oliven viel später reif sind.
Ja.
Ja? Und jetzt ich habe gesagt, es ist ein langer Shiur, ich habe ihn jetzt sehr, sehr stark zusammengefasst, also ich bitte um Verzeihung, aber ich gebe jetzt die Antwort. Die Antwort ist, es gibt auch eine Gemarine, wo der Saradi sagt, die das sagt, Chanukka ist nicht nur das Fest der Wiedereinweihung. Chanukka ist das Lichterfest. Chanukka ist das Winter-Sonnewendefest.
Dann hat das doch schon damit zu tun.
Ja, ich habe doch gesagt, dass etwas Kluges gesagt hat. Die Gemara sagt, dass Adam HaRishon, nach seiner Sünde, befolgt die Meinung, dass Adam und Chava zum Rosh Hashanah erschaffen wurden. Also was geschieht nachdem, dass sie aus dem Garten Eden verjagt werden am gleichen Tag? Herbst fängt an. Und die Tage werden kleiner und sie werden kleiner und kleiner und kleiner. Und Adam ist verzweifelt. Er glaubt, dass eigentlich Strafe des Todes, die ihm verhängt wurde, weil er von der Frucht des Baumes der Erkenntnis gegessen hat, dass diese daraus besteht, dass das Tageslicht völlig verschwinden wird.
Und dann war ihm kalt, weil Herbst war.
Ja, nicht nur kalt, aber die Tage werden kürzer. Und er fastet dann für 8 Tage. Dann kommt gegen Ende von diesen 8 Tagen die Wintersonnenwende. Und er merkt eigentlich, dass es ein natürlicher Zyklus ist. Und aus diesem Grund entscheidet er am Folgejahr, um ein Fest daraus zu machen. Und seit dann gibt es das Adamfest zur Wintersonnenwende. Die Gemara sagt, dass das Saturnalia, Saturn in der Gemara, das Fest, aus dem bei Christen später, Weihnachten und Neujahr entstand, das ist ein römisches Fest, dass dieses Fest ursprünglich das gleiche Fest von Adam war, nur dass Ovder und Azara dann dieses Fest reinterpretiert haben. Aber im Grunde genommen ist das gleiche Fest. Das heißt eigentlich, dass Chanukka eben das universelle Winterfest ist, das universelle Wintersonnenwendefest. Und lange bevor es die Chanukka-Geschichte gab, gab es das Fest Chanukka schon. Zwar nicht mit Kerzen für 8 Tagen, aber vermutlich auch mit ganz viel Licht. Und was tun Menschen zu einem Wintersonnenwendefest? Man macht Licht. Insbesondere, weil gerade dann die Oliven geerntet und daraus Öl gepresst wird. Und das erklärt auch, warum man bis dann warten musste, um neues Öl zu herzustellen. A, weil erst dann Öl hergestellt wird. Und B, die Chashmonaim wussten, das ist das große Fest. Für das große Fest wollen wir bitte mit der Schein weihen. Und C, die Seleukiden haben vermutlich am 25. Kislev dann Betamigdash entweiht, weil sie eben auch das jüdische Wintersonnenwendefest entweihen wollte. Nicht nur den Tempel, nicht nur den Raum wollten sie entweihen, sondern die Zeit wollten sie entweihen. Und daher muss man jetzt mal schauen, wenn man vor Chanukka schon zu jener Zeit immer Lichter gezündet hat und nachher zündet man Lichter, dann ist es nicht überraschend, das ist keine große Änderung, das ist nicht etwas, das man berichten muss. Natürlich berichtet das Chashmoneo-Buch diesbezüglich gar nichts, weil es nicht unnötig ist. Es hat sich eigentlich nicht viel geändert. Aus unserer Perspektive, dass sich halachisch was geändert hat, dass jetzt plötzlich man 8 Tage lang jeden Tag noch eine zusätzliche Kerze zündet und dass wir das mit dem Wunder des Krügleins verbinden, all das ist natürlich sehr bedeutend. Ja, es ist bedeutend, aber für einen hellenistischen Juden oder einen stark hellenistisch geprägten Juden, das müsste ich so sagen, oder einen stark anti-hellenistisch geprägten Zeloten, wie die jeweiligen Autoren der zwei ersten Makkabäer-Bücher eigentlich einen Eindruck machen, für die wären solche Kleinigkeiten, ja, die würden das als Kleinigkeiten betrachten, unwichtig. Der stark hellenistische Jude, der ohnehin hält sich nicht so viel an Halacha. Und der andere, der ist nicht interessiert in halachischen Einzelheiten. Also so oder so sind die Makkabäer-Bücher nicht von solchen Leuten geschrieben, von denen man erwarten muss, dass sie Hilchot Chanukka dort erwähnen würden. Natürlich, wenn man plötzlich angefangen hätte, um Lichter zu erzünden, dann wäre das etwas zu berichten. Aber wenn das ohnehin etwas ist, das man Jahrhunderte tat, dann überrascht es nicht. Und daher müssen wir auch nicht die die Menorah in den Makkabäer-Büchern suchen oder so etwas Ähnliches. Es passt alles. In diesem Fall würde ich sagen, Chanukka war ein Fest lange bevor es Chanukka gab. Jetzt zurück zu unserem Kizu. Das heißt, jetzt haben wir auch diesen Aspekt betont. Das hat Zeit genommen. Wir haben die Töchter erwähnt, die Pratzot, ja, die Breschen haben wir erwähnt. Und wir haben den Wunder erwähnt. Diesbezüglich möchte ich noch einen Punkt erwähnen, nämlich es gibt eine Machloke zwischen Bet Shammai und Bet Hillel, ob man am ersten Tag eine Kerze, am zweiten Tag zwei, am dritten Tag drei, bis 8 zündet. Das ist die Meinung von Bet Hillel, die wir auch halachisch befolgen. Oder umgekehrt, dass man mit 8 anfängt, bis man nur ein Licht zündet. Und die Gemara gibt dafür zwei verschiedene Gründe. Einer der Gründe, warum für Bet Shammai, ja, also der Grund für Bet Shammai, sagen wir mal so, es gibt eine Sicht von Bet Hillel, eine Sicht von Bet Shammai. Für Bet Shammai wird als Grund angegeben, dass die Lichter Keneget Pare Achag sind. Was sind Pare Achag? Das sind die Korbanot von Sukkot. Am ersten Tag Sukkot hat man 13 Stiere geopfert, am zweiten Tag 12, am dritten Tag 11. Bis man, wie heißt es, nur 7 Stiere zu Hoshana Rabba geopfert hat und an Shmini Atzeret ein Stier. Die 70 Stiere symbolisieren die Nationen der Welt, für die man dann Opfer gebracht hat. Das eine Stier von Shmini Atzeret für das jüdische Volk, sozusagen Shmini Atzeret, ist die Backstage-Party für die Crew. Aber für uns wichtig ist, dass man bei den Stieren sieht, dass man mit vielen anfängt und dann jeweils einen weniger. Und das war dann die Inspiration für Bet Shammai, um zu sagen, dass wir mit 8 Lichter anfangen, bis wir nur ein Licht zünden. Interessant ist, dass vielleicht viel mehr hinter dieser Gedanke steckt, als wir auf dem ersten Blick sehen. Denn im Tanach lesen wir in Sefer Melachim, dass als der erste Bet HaMikdash eingeweiht wurde, das wann geschah? Wer weiß, wann der erste Betamigdash eingeweiht wurde?
Nein, leider nicht.
Zu Sukkot und während der Woche nach Sukkot. Sukkot und Shmini Atzeret waren die Feste, an denen Betamigdash eingeweiht wurde. Es war ein zweiwöchiges Fest, aber für die Massen der Leute war es eigentlich Sukkot und Shmini Atzeret. Und jetzt kann man hier eine Verbindung sehen, dass die Chashmonaim, wenn sie das Fest von Chanukka verordneten, die 8 Tage, sie dachten auch an Sukkot und Shmini Atzeret, das Fest der Einweihung des ersten Betamigdash. Jetzt tut man zweite Betamigdash einweihen. Und daher kann man verstehen, dass Beit Shammai glaubt, dass der Vergleich so weit geht, dass man mit 8 Kerzen anfangen soll, bis wir nur eine Kerze am Ende haben. Das ist zwar nicht die Halacha, aber es zeigt uns noch einen Aspekt von Chanukka.
Nachfrage. Heißt es, ja, dass in Mashiach-Zeiten wir weiter den Chanukka feiern und dann nach Beit Shammai gehen?
Es gibt Menschen, die der Meinung sind, dass wir Be'olam Hazeh, Bisman Hazeh, wie Bet Hillel paskend, und wenn Mashiach kommen wird, dass wir wie Bet Shammai paskend werden. Ob das so sein wird oder nicht, ist nicht unumstritten. Und deshalb kann ich die Frage nicht so beantworten. Es spricht ganz viel dafür, dass sich sowas nicht tun wird, sondern dass wir genauso paskend werden, wie wir bisher paskend. Aber es gibt tatsächlich so eine Meinung. Gut.
Dankeschön.
So, damit ist eigentlich der erste Seif zu Ende. Und nächste Woche können wir uns mit den praktischen Dingen auseinandersetzen. Dann wird eine ganze Menge extra.